Dal ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, wunderschönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier wieder bin ich für euch live mit der Sendung Radio Depressione. Hier in Aschersleben, eine Herrenbreite 9. Ich freue mich, endlich wieder hier im Studio zu sein. Und ich habe heute einen sehr, sehr interessanten Gast, den Uwe Krüger. Und der Uwe Krüger steht bei mir drin im Handy. Uwe Krüger Berlin. Es ist so wie Franz Jäger Berlin. Also das birgt schon für Qualität. Und ich freue mich, den Uwe gleich hier reinschalten zu können. Und ja, das Wetter ist wunderbar. Wir haben, glaube ich, fast den Winter geschafft. Der Frühling kommt und da wird's einigen von uns wieder besser gehen, wenn dieses trübe, nasskalte Wetter endlich vorbei ist. Also mir steckt's anders in den Knochen, aber die letzten zwei Tage war ja wunderschönes Wetter und ich freue mich schon riesig auf den Sommer oder jetzt erstmal auf den Frühling, dann auf den Sommer. Ja, kurz noch dazu, Sonntag war ja Weltlachtag. Ich hoffe, ihr wart wie ich unterwegs und habt Menschen ein Lächeln geschenkt. Also wie gesagt, immer der erste Sonntag im Mai ist Weltlachtag und da wird weltweit um 14 Uhr gemeinsam gelacht, stammt aus der Yoga-Szene und da geht's darum, also dieses Lachen für den Weltfrieden und das ist ja gerade in aktueller Situation auch ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, wir wissen ja alle um diesen Krieg, der jetzt so in Europa wütet und ja, gestern war auch Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus 1945 und die Russen haben ja heute eine riesengroße Parade, weil die feiern immer am 9. Der Hintergrund ist der, weil am 8. wurde natürlich Deutschland befreit mit dem ja markanten russischen Soldaten, der die Rote Armee-Fahne dort gehisst hat in Berlin. Und am 9. wurde dann der Friedensvertrag unterzeichnet und deswegen feiert man in Russland heute. Ja, wie gesagt, ich freue mich heute Abend vielleicht auch noch ein bisschen wegzugehen. Aber jetzt erstmal Uwe, herzlich willkommen.
Ja, freut mich, dass ich bei dir sein kann. Einen schönen Gruß aus Berlin.
Ja.
Zu Hause gebliebenen Aschersleben und auch an deine Fans auf La Gomera.
Ja, schön. Uwe, Mensch, wir beide kennen uns, glaube ich, seit 5 Jahren in etwa. Du stammst ja auch aus der Ecke Sachsen-Anhalt. Ich glaube, Ballenstedt war es oder war es Ermsleben?
Wo war's? Nee, ich bin in Aschersleben
geboren. Ah ja, direkt Aschersleber. Du bist direkt Aschersleber und wir haben uns vor 5 Jahren kennengelernt auf dem Concordia Festival zum Thema seelische Gesundheit. Damals ging es ja nicht ganz so gut, aber du hattest, ich fand das damals so faszinierend. Du wolltest unbedingt hierher, du wolltest irgendwie immer dahin und hast dich dann auch entlassen lassen und bist da angereist. Ja, und am nächsten Tag warst du wieder weg. Aber das ist manchmal so, ne? Man hat irgendwas im Kopf, man hat ein Ziel, man hat eine Vision und dann ist es halt einfach so, dann ist es halt eben nicht, ne? Und das ist ja auch so meine Devise. Lieber fehlerhaft begonnen als perfekt gezögert. Und zwei vor, ein zurück ist nach Adam Riest auch noch einer nach vorne, ne? Ja, das, so motiviere ich immer Leute, die die sich dann so ärgern, wenn ihnen mal wieder was passiert, wo ich einfach sage, ja, Mensch, Rückschläge hat jeder, ja, irgendwie geht's mal wieder zurück, aber es geht wieder nach vorne. Und dann waren wir so bei Facebook verbandelt, oder sind wir ja immer noch, ja, und dann haben wir uns live wiedergesehen am 4.12.22. In Berlin.
Beim Free Assange, genau. Festival oder Konzert, Benefizkonzert Free Assange, ja genau.
Genau, und das war, so, ich komme da mit dem Kumpel hin und so eine rote Couch und da sitzt du mit deinem Fläschchen Getränk da in der Hand, bist am Unterhalten. Wir gucken uns beide an wie so ein Auto und so, was machst du hier? Spannend. Wie wichtig ist das Thema für dich, Free Julian Assange?
Na, bei der Person Julian Assange bin ich mir nicht so sicher, ob das nicht ein Agent der dunklen Seite ist. Was mir allerdings sehr wichtig ist, ist die Pressefreiheit. Und die wird mit Füßen getreten, wenn solange er im Knast ist. Und wir haben halt keine Pressefreiheit mehr. Und das ist traurig. Und das will so richtig keiner wahrhaben. Nur im Faschismus darf man nicht sagen, wir leben im Faschismus. Und das sagt man heutzutage nicht mehr. Und ja, da weiß man, wo wir leben.
Ja. Berlin ist ja da noch eine andere Hausnummer als wie bei uns hier in der Provinz, ne? Da ist ja ein bisschen mehr los und wie kommt man da so klar? Also ich würde in Berlin jetzt zur Zeit, was da so abgeht, würde ich gar nicht klarkommen. Weiß nicht, wie lebt man da so? Das ist für mich so ein Phänomen.
Ja, ich lebe ja seit 2001 hier, viel zu lange. Und ich habe von Anfang an damit gekämpft, mit der Anonymität und mit der Kaltherzigkeit, die einem hier so entgegenschlägt. Und es interessiert keinen, was du machst, es sei denn, du kommst ohne Maske zum Arzt.
Ja gut, das ist ja jetzt... Naja, meine, wenn man weiß, wie man angesprochen wird, ist es ja auch eine Variante. Ja, aber gut.
Ja, und das Berlin-Kapitel ist für mich jetzt auch bald vorbei. Also ich plane nach Portugal auszuwandern, in ein Village auf Kompetendorf. Also da wird so eine Community aufgebaut von Leuten, die sich nach Anthony William ernähren.
Was ist das?
Anthony William ist ein medizinisches Medium. Der hört seit seinem 4. Lebensjahr rechts neben seinem Ohr 10 cm eine Stimme und die hat sich ihm vorgestellt als Geist des Mitgefühls. Und die erklärt ihm so, wie man dann mit Ernährung alle möglichen chronischen Krankheiten besiegt. Und damit versuche ich, meine schizoaffektive Störung zu besiegen, nachdem das Klarträumen nicht funktioniert hat. Ja, und auch wenn ich jetzt schon lange dabei bin, wie sagtest du so schön, 3 Schritte vor, 2 zurück?
2 vor, 1 zurück.
Oder so.
Naja, ja, ist ja geil. Manchmal machen wir 3 vor, 1 zurück, ist ja...
Eins ist die Differenz und die geht's vorwärts. Ja, und da bin ich halt dabei und mir geht's immer ein bisschen besser und dann wieder mal schlechter und dann wieder ein bisschen besser und ich hoffe, ich kann das dann letztendlich damit heilen und dann gehe ich raus in die Welt und sage, Leute, hier, ich bin das beste Beispiel, schizoaffektive Störung, auch wenn sie chronifiziert ist, ist heilbar. Ja, und dann mache ich da Werbung für ihn.
Mhm. Also bei uns in der Sendung geht's ja heute um Klarträume, um luzides Träumen, was natürlich ein sehr, sehr interessantes, spannendes Thema ist. Meine Träumen kennt jeder, jeder hat schon mal geträumt. Aber was sind jetzt Klarträume, was sind luzide Träume. Du hast das studiert, habe ich, oder ist das ein Lebensstudium? Also studieren ist ja das Leben studieren. Da bin ich mir jetzt noch nicht so ganz schlüssig.
Ich habe ganz offiziell bin ich am im Wintersemester 2015 an der Humboldt-Universität eingeschrieben worden, Psychologie.
Ja.
Und ich wurde an beiden Unis angenommen, also an der FU und an der HU. Und ich habe mich für die HU entschieden, weil die in Adlershof ist. Das sind nur 20 Minuten von Köpenick aus mit dem Fahrrad.
Mhm.
Ja, und in 2021 habe ich meine Bachelorarbeit abgegeben. Ich glaube, im Februar 2022 habe ich das Zertifikat bekommen, dass ich erfolgreich den Bachelor abgeschlossen habe in Psychologie mit, ich glaube, 1,9 oder ich weiß gar nicht den Schnitt, keine Ahnung.
Also bist du jetzt Psychologe?
Bachelor, naja, immerhin, ja.
Ja gut, das weiß ich jetzt nicht, was ein Bachelor ist, was ein Master ist, also du bist ein Studierter, also ein HU-Studierter. Und hast Psychologie studiert? Ja, ich weiß das nicht. Also für mich sind das, also früher zu DDR-Zeiten, da gab es halt 10 Klassen, dann gab es ein Abi, dann gab es ein Studium und heute ist ja alles kompliziert. Also wenn du da nicht drin steckst, weißt du ja nicht, was ist, ne? Also,
ja, ein Doktor ist es noch nicht, aber schon fast, ja.
Ist das dein Ziel?
War's mal. Ich wollte in die Klartraumforschung gehen. Aber nachdem ich festgestellt habe, dass wir hier im Faschismus und im Satanismus leben, habe ich gedacht, finde ich keinen Weg rein, da wird es für mich keinen Weg rein geben. Und dann habe ich gedacht, ich mach mal selbstständig als Onironaut weiter.
Und ist das klar, Wachträume, ist das eine Studienrichtung oder ist das?
Nee, also ich habe Psychologie studiert.
Hm.
Also die Studienrichtung war Psychologie. Und würde es den Master in Parapsychologie geben, würde ich sogar weitermachen. Gibt es aber weltweit nicht. Also ich weiß nicht, ob der Parapsychologie was sagt. Das ist so die Beschäftigung mit den Geistern und mit der spirituellen Szene, mit der esoterischen Szene. Alles, was so nicht materiell wissenschaftlich ist oder materialistisch wissenschaftlich.
Mhm.
Und den gibt es aber komischerweise weltweit nicht. Also das wird unterdrückt und deshalb mache ich jetzt erstmal nicht weiter. Also ich habe Psychologie studiert und habe mich aber auf das Klarträumen spezialisiert. Also ich habe ein Forschungspraktikum in Nijmegen gemacht am Donners-Institut. Das ist die Adresse für neurokognitive Forschung in Europa. Bei Martin Dresser, dem berühmten Klartraumforscher. Und habe auch meine Bachelorarbeit über das Klarträumen geschrieben, über die Auswirkungen des Klarträumens. Und ich konnte die alte tibetische Weisheit, dass das Klarträumen jedwede Angst besiegen kann, inklusive der Angst vor dem Tod, konnte ich empirisch belegen. Also ich konnte zeigen, dass die mindestens 10 Minuten klar waren innerhalb des 8-Wochen-Trainings, dass die weniger ängstlich waren und eine bessere Schlafqualität hatten.
Da würde ich jetzt gleich mal mich als Beispiel nehmen. Ich schlafe am Tag so, also ich bin da so bei den Recherchen drauf gekommen, ich schlafe ja so gut wie gar nicht, also so 2-3 Stunden am Tag.
Oh, das ist wenig, ja.
Ja, das ist sehr wenig und habe da auch 8 Jahre lang, ich glaube es waren 8 Jahre, also ein Medikament genommen, was dann natürlich wieder die Leber geschädigt hat. Dann haben wir das abgesetzt, aber jetzt sollte ich es wieder nehmen. Aber mein Hausarzt sagt, nee. Und ich weiß es nicht. Also
ich würde davon abraten. Was ich dir raten kann, ist Melatonin. Das wird jetzt aber bald verboten.
Wieso
gibt's
das?
Gibt es aber noch in Niederlanden zu bestellen. Melatonin, ja. Das ist das.
Das nehme ich gerade. Das hat mir der Hausarzt verschrieben.
Ja.
1 Milligramm, glaube ich, da ist aber noch irgendwas anderes mit dabei, aber es hilft auch nicht wirklich.
Ja.
Was ich damit eigentlich sagen wollte, also wenn ich nicht schlafe, träume ich auch nicht. Weder klar, noch wach, noch fest oder tief.
Naja, bei diesem Schlafentzug könnte schon bei diesem harten Schlafentzug, den du hast, könnte schon vorkommen, dass du im Wachleben träumst, aber sei froh, ja, dass du es noch nicht machst, ja.
Was wäre das? Also meine, ich habe da jetzt mal wirklich auch, recherchiere ich ja nun schon sehr, sehr lange, und so Schlafprobleme wird ja nicht weniger bei den Menschen, ne? Im Gegenteil.
Nee, wird immer mehr, ja.
Was passiert dann, wenn ich wach träume während den 3 Stunden?
Ähm, Also normalerweise, wenn du träumst, denkst du ja, der Traum ist real, das ist die Realität. Und erst wenn du aufwachst, merkst du, okay, das war ein Traum. Und beim Klarträumen, also oder Wachträumen oder luziden Träumen sind alles Synonyme, das meint alles dasselbe. Ist es so, dass du während des Träumens merkst, okay, das ist ein Traum, und dann kannst du den Traum verändern, kannst fliegen, durch Wände gehen oder dich in Tiere verwandeln oder was deine Vorstellungskraft dir so ermöglicht.
Okay. Wollen wir erstmal, wir machen erstmal Musik.
Ja.
Und dann loggen wir uns wieder neu ein.
Soll ich auch, ja, okay.
Weil wir haben noch eine Minute jetzt hier für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir sind heute per Zoom drinne. Und deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt hier Musik und wir beide loggen uns dann wieder ein. Ja, jetzt haben wir schöne Musik gespielt. Jetzt muss ich den Uwe, jetzt ist er wieder da. Uwe, ist Musik von dir? Isst du kein Fleisch?
Ich esse kein Fleisch, ne?
Ja, aber du ernährst dich rein vegan oder vegetarisch?
Vegan, ja. Vegan und glutenfrei und ohne Zucker, ja. Und ohne Mais und ohne Raps und ohne Soja.
Deswegen der Bart. Also wenn man dich heute so sieht und dein Video hier auf deiner Homepage Oneironauten, da warst du so mit Jackett, also da habe ich gedacht, wer ist das jetzt, aber dann habe ich dich erkannt. Ja, und du fühlst dich aber wohl dabei bei dieser Ernährung, ist ja wichtig. Auch verurteilst du
dich. Ja. Ich setze ganz viel Hoffnung da rein. Ich hoffe, dass sie mich heilt von meiner schizoaffektiven Störung, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Mhm.
Gut, ich sag mal so, ich weiß ja mit meinen psychischen Thematiken, der Körper ist ja mannigfaltig, ne? Und manchmal kommst du da so, musst du halt einfach mal zu einem Ernährungsberater gehen, musst du mal hier gehen, meist mal nach rechts und mal nach links schauen, um dann halt einfach einfach auch Dinge zu dir nehmen oder verändern und merkst dann geht es dir besser, ne? Finde ich. Also ich habe ja. ich hab zum Beispiel, bei mir ist es jetzt aktuell, ich hatte da mal so einen Bericht gelesen über Omega-3, ja, und wie der Normalwert ist, der ist 8 normal, sollte ein bisschen höher sein, und ich habe mich immer gewundert, warum es mir nicht so gut geht, und dann haben wir mal einen Test gemacht bei einer Ernährungsberatung, und der war dann bei 3,4, und dann brauchst du dich halt einfach nicht zu wundern, ne? Mhm. Und ich merke, es wird Stück für Stück besser, und ja, wenn man ich sag mal so, ich glaube, wenn man ein bisschen, also ich esse Fleisch, aber bewusster, ja, und ich finde es okay, ab und zu mal ein Stück Rindfleisch zu essen, oder ich esse auch gerne Fisch, ja, aber das darf ja auch jeder für sich selbst entscheiden, was ich immer da bloß nicht schön finde, diese Militanten, die einem dann vorschreiben wollen, was sie essen sollen und müssen.
Ja, gibt's aber auf beiden Seiten.
Gibt's das auf beiden Seiten? Ja, gut, ja. Ja, es gibt wahrscheinlich so die so lästern, ne? Die dann so sagen, ja, was isst du denn da für Scheiß? Isst du mal ein Stückchen Fleisch oder so, oder? Das kann ich, ja, wenn du das so sagst, kann ich mir das schon vorstellen.
Ja, oder die denken, der Mensch würde ohne Fleisch sich nicht gesund ernähren, weil ihm Eiweiße fehlen, oder was es da so für Mythen, für moderne Mythen gibt, die übrigens von der Pharmaindustrie in den 30er Jahren ins Spiel gebracht wurden.
Okay.
Ja. Also, und es gibt ja heute noch, es gibt tolle Serien, Filme, Dokumentationen auf Netflix, What the Hells zum Beispiel, oder Forks Over Knives, oder Cowspiracy. Mhm. Und in diesen Sendungen wird auch gezeigt, diese ganze Propaganda, Männer, richtige Männer grillen und essen Fleisch, das ist halt auch alles von der Pharmaindustrie gesponsert und und da gibt es heute noch Leute, die meisten glauben das immer noch und übernehmen das einfach.
Ich meine, es gibt ja die Massenfleischesser, denen das egal ist, Hauptsache es ist billig und fettig. Und dann gibt es schon aber auch die Bewussten. Und ich meine, ich finde so, wenn du dir so einen Teller machst mit einem gut gewachsenen, sage ich jetzt mal, Stück Fleisch, Kartoffeln dabei vielleicht, ja, also eine schöne Kartoffel halt und ein Gemüse dabei, hast ja schon 2/3 Veganes auf deinem Teller, ja, und so ein kleines schönes Stückchen Fleisch möchte ich mir selber nicht nehmen lassen, und ich denke mal, das darf auch jeder für sich entscheiden. Und ich finde nur, man kann sich das anhören, man soll sich das anhören, warum der andere das so macht und was dahinter steht, und dann sollte man das auch irgendwo stehen lassen und akzeptieren. Das ist so meine Meinung dazu. Ja, und ich sag mal,
ja, natürlich, der Mensch hat einen freien Willen und der ist heilig und wir sollten den achten. Und ich will auch keinen zwingen, hier irgendwie auf Fleisch zu verzichten. Für mich stellt sich das nur so dar, dass wir in der Hölle leben. Wir essen Tierleichen, also Leichen, wundern uns, dass wir krank werden, gehen zum Arzt, bekommen Gift verschrieben von der Pharma-Mafia und werden noch kränker. Und alle finden es normal und machen das auch noch mit. Und da, das ist für mich echt die Hölle, in der wir da leben. Ja,
ja, ist denn Fleisch so schlecht?
Ja, das ist wieder, weil von der WHO ist es eingestuft als gleich krebserregend wie Asbest oder Rauchen.
Okay. Habe ich noch nicht gelesen, recherchiere ich mal. Wobei, Asbest, wenn du abbeißt, ist ja gar nicht schädlich, ne? Es ist ja bloß dieses Staub schädlich. Ja, und ich sag mal, wenn wir jetzt hier schon mal so dabei sind, der Palast der Republik, der ja angeblich so asbestverseucht war, sicherlich war da Asbest drinne, aber Asbest ist ja nur schädlich, wenn du, sag mal, Löcher bohrst oder fleckst, und dieser Staub ist ja nur gefährlich, ne? Also der Hintergrund, warum man den Palast der Republik abgerissen hat, ist ein anderer.
Ja, man könnte natürlich probieren, so ein Steak auch mal zu schniefen, ob das irgendwie durch die Nase vielleicht gesünder ist, man weiß es nicht, ja.
Also, ich notiere mir das mal, weil das ist, habe ich so noch nicht gehört, dass die WHO das so eingestuft hat, aber wahrscheinlich wird man das nicht erfahren, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Und wenn man so jeden Tag Prospekte sieht, was so an Fleisch in den Prospekten so drin ist, und wenn man sich so ein bisschen damit auskennt, und dann diese Klassen da sieht, was das alles so, ja, das ist eigentlich gar nichts, das ist einfach nur Füllmaterial ist und nicht wirklich mehr Fleisch ist. Ja, also wenn ich da so ein Schwein nehme, was in unserer Mastanlage leben musste, das da merkst du ja auch, das ist ja nichts. Ja, aber ich, wie sagst du, so ein schönes Stück Charolais-Rind, das beiß ich mal in die Asbestplatte rein, es ist halt einfach so. Wobei, wie gesagt, es ist ein Salat ist was Schönes, keine Frage, ja, eine schöne, gerade so diese Papa Aguadas in Spanien mit so schönem Salz, da eine Mojo dazu, das ist natürlich auch lecker, finde ich. Ja, also ich muss nicht unbedingt Fleisch haben, aber so ab und zu ist das. Aber wie gesagt, jeder beschäftigt sich ja damit, und ich finde das auch schön, dass man, oder finde ich das gut, wenn man sich damit beschäftigt und sagt, was habe ich jetzt für eine Erkrankung? Was kann ich da ohne pharmazeutische Mittel tun? Und ich habe selber im Laufe der Jahre erlebt oder lernen dürfen, dass eben viel, viel auch über die Ernährung geht. Hörst du mich noch?
Ja, ich bin bei dir.
Du bist bei mir.
Ich kann dir nur zustimmen, ja. Über die Ernährung läuft viel und ja, ich hoffe, dass ich mich dadurch heile, zum dritten Mal.
Ja gut, jetzt habe ich aber zum Beispiel wieder festgestellt, also wenn man jetzt mal so Nahrungsergänzungsmittel holt, wie, was weiß ich, so ein Vitamin C, ne, hochwertiges ätherisches Öl, steht ja überall drauf, trotzdem auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung achten, was ja aber schon sehr schwierig ist. Weil die Inhaltsstoffe in unseren Lebensmitteln werden ja immer schlechter.
Ja.
Ich denke mal so, in Großstädten ist das noch ein bisschen anders. Da gibt's, ist die Auswahl noch größer, ja, also an Anbietern. Ja, was du hier so in der Provinz halt nicht hast. Hier gehst du halt in einen normalen Supermarkt und ich denke mal so, in Berlin, weiß nicht, wo man da so einkauft, ich denke mal so beim Gemüsehändler oder irgend sowas regional, saisonal.
Ja, ich war mal beim Biodance, da haben sie mich rausgeschmissen wegen fehlender Maske und jetzt gehe ich zu Rewe in der Bioabteilung.
Okay. Du und deine Maske. Ah, ja, Gott sei Dank ist die Zeit vorbei, oder? Die Maskenzeit.
Naja, die ist nicht wirklich, also ja, die ist oberflächlich gesehen vorbei, aber jetzt kommt die Aufarbeitung. Also wir müssten jetzt langsam mal, so langsam fangen sie ja an zu merken, dass die Impfungen Nebenwirkungen hatten.
Ach ja, stimmt. Ich las davon.
So langsam kommt das raus.
Ja.
Aber da bin ich mir auch nicht sicher, ob das nicht auch Agenda ist, um die Hauseigentümer von ihrem Besitz zu befreien. Weil das Lastenausgleichsgesetz ist schon vorher beschlossen worden, bevor die Pandemie überhaupt startete, dass man jetzt auch wegen Impfschäden Zwangshypotheken auf Häuser aufnehmen lassen kann. Also der Staat kann das veranlassen, dass Zwangshypotheken auf Häuser aufgenommen werden müssen, wie nach dem Krieg, um die Impfopfer zu befriedigen, zu entschädigen.
Okay.
Und ja, und das ist halt schon, das Gesetz kam schon vor der Pandemie raus, dann kam die Pandemie, die eigentlich eine Planemie war, also GL. Und jetzt kommen natürlich, ist es natürlich eine Folge richtig, dass die Impfnebenwirkungen jetzt aufgedeckt werden, um diese Enteignung in Gang zu bringen.
Mhm. Ja, ich habe da irgendwo was gelesen, aber es wird meine letzte Passion sein, das zu verteidigen, ohne eine Hypothek.
Bist du Immobilienbesitzer?
Nicht wirklich. Also meine Mutter ist Immobilienbesitzer. Vielleicht bin ich es dann irgendwann mal. ja, wir gucken mal. Wir müssen definitiv auch wachsam sein. Das ist klar. Und wie gesagt, die psychischen Probleme während dieser letzten 3 Jahre ist ja extrem in die Höhe geschossen. Ja. Und gerade auch viel, viel, viel bei Kindern, wie man mit Senioren umgegangen ist in Pflegeheimen teilweise, ist auch, weiß ich nicht, für mich komplett unmenschlich. Und man hat da wirklich, wirklich mit der Angst oder mit Ängsten extremst gespielt. Wir wissen alle, dass man mit Angst sehr viel erreichen kann, aber ich glaube, sowas hat es ja auch noch gar nicht in der Form gegeben, finde ich. Also zumindest vielleicht jetzt im Dritten Reich oder wie auch immer, ja. Aber da kann ich ja nicht mitreden. Aber das war schon eine Hausnummer, finde ich.
Ja.
Und ich kann mich daran erinnern, im Vorgespräch sagtest du, diese Klarträume können helfen, Ängste zu minimieren oder sie in den Griff zu kriegen? Wie kann ich das nennen? Wie kann man das beschreiben?
Zu bewältigen.
Zu bewältigen. Wie funktioniert das? Kannst du da mal so ein bisschen einen Einblick geben? Ich kann mich da noch dran erinnern an dieses eine, was du mir mal erzählt hast, an dieses eine Insel-Urvolk dort, wo es da, oder Völker, wo es die halt diese Klarträume fabrizieren oder leben, dass die halt keinen Krieg haben.
Ja, das sind die Seener in Malaysia, genau. Die wollte ich suchen und war schon mit dem Auto aufgebrochen, um den ganzen Landweg dahin zurückzulegen, hatte dann in Wien einen Unfall und musste umkehren. Also die haben eine ausgeprägte Klartraumkultur und man sagt denen nach, seit 300 Jahren hatten die keinen Krieg, keine Gewalt und keine psychischen Krankheiten mehr. Und die ernähren sich übrigens auch vegan von den Früchten des Waldes. Da sind wir wieder beim Thema. Ja, also wie das genau funktioniert, dass das Klarträumen die Angst besiegt, kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir aber sagen, dass es spirituell macht. Also es gibt sogar Studien darüber, dass es Schizotyper macht. Und Schizotyp ist ein Begriff aus der klinischen Psychologie und meint eigentlich nichts anderes als spirituell. Mhm. Nur, dass es sich ein bisschen krankhaft anhört, und das soll es ja auch. aber das Klarträumen macht spirituell und es macht mutiger, selbstwirksamer, weniger ängstlich. Wie das genau funktioniert, kann ich dir nicht sagen, aber, und es macht auch offener für neue Erfahrungen. Und bei allen drei Sachen, Offenheit für neue Erfahrungen, Spiritualität und Ängstlichkeit, gibt es beide Wirkrichtungen. Also einmal sind die Leute, die das sind, sind empfänglicher für Klarträume. Andererseits die Leute, die Klarträume trainieren, werden dann spiritueller, mutiger und offener für neue Erfahrungen. Also da gibt es beide Wirkrichtungen. Genau. Und wie das genau funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Aber es funktioniert halt. Und ich konnte es in meiner Bachelorarbeit zeigen und auf meiner Internetseite www.oneironauten.de. Unter meine Bachelorarbeit könnt ihr das auch alles nachlesen, habe ich es veröffentlicht.
Was also, heißt denn eigentlich Oneironauten?
Oneiros kriegt von griechisch Traum, Nautes von griechisch Seefahrer, zusammengesetzt Traumreisende. Oneironauten nannten sich die ersten Studenten um Stephen LaBerge in den 80er Jahren, der das Klarträumen in Stanford berühmt gemacht hat. Die haben dann versucht, Mittel und Wege zu erforschen, das Klarträumen häufiger zu machen, die Klarphasen länger zu machen, mehr zu die Kontrolle zu erhöhen, mehr Einfluss zu haben auf die Träume und so weiter. Und die nannten sich so. Und ich bin dazu gekommen im Dezember 2013, da rief mich meine Ex an und sagte, da kommt was im Fernsehen, das könnte dich interessieren. Das war die Kopfkino, die unbekannte Welt der Klarträume, die Arte-Doku, die gibt's heute noch auf YouTube, kann man sich angucken. Mhm. Und im Beschreibungstext der Fernsehzeitung, wo das angekündigt war, die Doku, fiel der Begriff Oneironaut. Und den habe ich gegoogelt und für mich stand fest, das werde ich. Das roch nach Heilung, das roch nach Abenteuer. Und so war es auch. Es hat sich ein ganz neuer Lebensweg für mich erschlossen, ein ganz neues Universum. Und ja, jetzt bin ich dabei, oder ich würde gerne dieses Geschenk, was ich erfahren habe, anderen weitergeben, damit andere davon profitieren können. Ja. Und wir sind ja jetzt live. Heute Abend 20.30 Uhr startet ein Kurs. Deine Zuhörer können sich gerne noch in der halben Stunde versuchen, schnell noch bei mir anzumelden.
Machst du doch den Ukulele-Kurs, oder?
Nee, den Oneironauten, das Oneironauten-Training. Also ich bringe den Leuten jetzt in 8 Wochen bei, zu wissen, dass sie träumen. Und mein Alleinstellungsmerkmal ist, ich messe Schlafqualität, Selbstwirksamkeit und Ängstlichkeit, die momentane und die dauerhafte. Mit wissenschaftlichen Fragebögen alle 4 Wochen und dann können sich die Leute angucken, wo sie stehen und wie sie sich verbessert haben.
Okay.
Ja, und das geht jetzt 8 Wochen. Heute ist der erste Tag, an dem es losgeht. Und kommt gerne dazu. Kostet für Geringverdiener 200, für Normalverdiener 500, für Reiche 1300. Und die Einteilung, in welche Kategorie du fällst, kann sich jeder selbst einteilen.
Also 200 für den gesamten Kurs.
Für alle 8 Wochen, genau.
Für alle 8 Wochen. Und wie oft findet das dann statt?
Einmal in der Woche 90 Minuten. Also jetzt jeden Dienstag 8 Wochen lang.
Okay. Ist ja erstmal, also ich finde die Staffelung schon mal gut. Und preislich, ja, wird der eine oder andere sagen, ja, wo soll ich das jetzt herbekommen? Kann man da auch eine Ratenzahlung machen bei dir, oder?
Ja, alles möglich, alles möglich. Und okay. Es gibt sogar noch 2 rabattierte Plätze. Die ersten 3, habe ich gesagt, die sich melden, kriegen 50 Rabatt. Da war bis jetzt nur einer dabei. Also die nächsten beiden, die sich melden, kriegen noch 50 Euro Rabatt. Und dann mache ich bei 20 Teilnehmern auch Schluss, sonst wird der Kurs zu groß. Also haltet euch ran. Eine E-Mail an info@unaeronauten.de reicht und ihr seid dabei.
Mhm. Und das machst du online?
Das mache ich per Discord, ja, also online.
Mhm.
Es sei denn, du hast Hörer hier in Köpenick, die in mein Wohnzimmer kommen wollen, dann sind sie auch recht herzlich eingeladen.
Mhm. Also für mich ist das jetzt ein bisschen zu knapp, aber ich denke mal, nein, also ich bin ja auch so ein Typ und ich find ja auch Menschen toll, die halt einfach, wie ich immer so schön sage, auch mal wie Rotkäppchen vom Weg abkommen. Also ich bin ja 2-mal vom Weg abgekommen, einmal so abgekommen, dass ich da bin, wo ich jetzt bin, und jetzt muss ich ja wieder durch das dicke Sicht zurück, dass ich wieder auf den Pfad komme, und da finde ich das immer ganz toll, dass man da einfach auch mal nach rechts und nach links guckt und sich nicht nur an die Schulmedizin hält und richtet, auch wenn es einfacher ist, erstmal.
Ja.
Ja, sicherlich ist es einfacher, erstmal Tabletten zu schlucken, und ich sag mal, sicherlich haben wir alle schon mal eine Tablette genommen, und ich finde auch mittlerweile eine Tablette, oder je nachdem, was man hat, in der Akutphase kann das schon mal okay sein. Und ich sag das auch immer wieder, das Hauptproblem ist halt einfach, dass man oftmals von dieser Medikation, dass die Ärzteschaft da nicht runter möchte. Und das finde ich dann, also wie gesagt, im Akutbereich wissen wir alle, ist es gut, wenn man da mal irgendwas bekommt, dass man da ein bisschen ausgeglichener, entspannter ist. Aber dann sollte es auch so sein, dass man wieder zurückkommt zur Normalität, ausschleichen lassen. Und dann finde ich es gut, dass es so auch so Menschen gibt wie dich und viele andere, die ich so auf meinen Wegen kennengelernt habe. Ich bin ja auch so ein Typ. Ich höre mir sicherlich auch für die Sendung sehr viel an. Den Vorteil habe ich ja, dass ich auch viel rumkomme einfach mir das anhöre und dann mitreden kann. Ja. Und nicht so den Teufel an die Wand malen und sagen, nee, ist alles scheiße. Ja. Machen ja viele, die was kann passieren? Nix. Kann da nichts passieren. Ja, also ja. Sicherlich muss man ein bisschen aufpassen, dass man jetzt vielleicht nicht in irgendwelche Kreise kommt, gerade so, wenn dann Drogen im Spiel sind und man da irgendwo ist und vielleicht so eine sektenähnliche Geschichte kommt, aber man muss schon ein bisschen Obacht geben, aber dafür sind wir alle über 18, wir können unsere Entscheidung alle selber treffen, und deswegen finde ich das einfach auch ja gut, dass man da halt einfach sagt, das könnte was für mich sein, und ich gucke jetzt mal nach rechts und guck mal nach links. Uwe, was ist für dich Spiritualität?
Ja, gute Frage.
Ja.
Was ist für mich Spiritualität? Also das ist für mich erstmal die Einsicht, dass uns die 5 Sinne, die wir haben, oder meinetwegen mögen es auch ein bisschen mehr sein, auf jeden Fall unsere begrenzte Anzahl von Sinnen, die wir haben, uns ein Modell der Welt vermitteln. Also aus dem, was wir an Sinneseindrücken erfahren, basteln wir uns ein Modell der Welt. Und für mich ist Spiritualität die Einsicht, dass das halt nur ein Modell ist der Welt und nicht die Welt an sich. Und wer weiß schon, was da draußen ist und wie viel wir nicht sehen. Wir sehen nur ein ganz enges Frequenzspektrum des Lichts, nur ein ganz enges Frequenzspektrum der akustischen Signale nehmen wir wahr. Und wer weiß, was es da noch alles gibt. Und die Physik sagt ja, Materie sind nur 4% des Weltalls und der Rest ist Energie, dunkle Materie und weiß der Geier was noch. Also das ist erstmal die Einsicht, dass da viel mehr ist da draußen, als wir uns überhaupt vorstellen können, und dass wir wenn wir uns nur auf das Materielle beschränken, ziemlich eingeschränkt und arm durch die Welt gehen. Das ist für mich Spiritualität.
Nena hat ja damals schon gesungen, wir dürfen nicht nur an das glauben, was wir sehen.
Ja, genau. Also, Nena ist ja auch im Widerstand ganz groß dabei, dafür ja, liebe ich sie.
Ja, ja, aber ich finde das so faszinierend, so dass, ne, Nena so, ich weiß nicht, wie alt du jetzt so bist, bin ja so 54.
Ich werde 46 im Juni.
Ja, ich bin ja nur ein paar Jahre älter als du und ich sag mal so, Nena, ne, das war ja früher so, ne, war ja, ist ja heute noch eine Schnitte, das musst du sagen. ja, und früher hat man so die viele Texte auch gar nicht so verstanden, ja, Joachim Witt, ich bin der goldene Reiter und so weiter, ne, und das ist ja, das ist ja dann irgendwann ist das ja, das ist für mich so ein Phänomen, irgendwann ist das ja alles wahr geworden, ja,
ja.
Und nee, also diese Textpassage, wir dürfen nicht nur an das glauben, was wir sehen. Das hat mich irgendwie auch so mein offen gemacht in meinem Leben.
Geschehen.
Ja?
Ich war dabei.
Wir dürfen nicht nur an das glauben, was wir sehen. Ja. und das ist ja so. Ich habe mal so einen Motivationstrainer früher, der hat einfach auch das so gesagt, sagte, ja, die meisten Menschen haben halt Angst, von ihrem Weg abzugehen und einfach mal was anders zu machen. Sagt er, und das früher hat man, ganz früher so bei den Seefahrern, das fand ich so total faszinierend, da war ja oben in der einen Ecke war so ein Kompass, ne, so eingenordet, und auf der anderen Seite war ein Drache. Ja, und ein Drache hat man da eingezeichnet, wo man noch nie war. Da war was Unbekanntes, ja. Und der Drache, vom Drachen hatte man Angst. Ja, und, aber genau da liegt Wachstum. Ja? Das fand ich auch so. Es ist so, manchmal muss man zwischen den Zeilen hören, man muss, ja, meine Mutter schlägt zwar immer die Hände über den Kopf zusammen. Mutti, ich grüße dich mal. Und ich sage aber mal, Mutti, ich bin 54 geworden, ja, hoch, tief. Und aber es gibt so Menschen, die sind halt einfach so, ja. Und ich finde, das ist nicht immer alles rosig und schön, ja, wenn man so durchs Leben geht, aber man wird härter, man bildet sich weiter und man erfährt Potenzial, man erfährt weiter, finde ich. Wenn man einfach auch mal sagt, probiere ich einfach mal aus.
Ja, na, wir sind so in unserer westlichen Zivilisation sind wir so derart stark geprägt von Freud und seinem S und seinem Triebmodell. Und wir haben Angst, wenn wir in uns gehen und uns selbst erforschen, dass wir dann irgendwie im Unterbewussten irgendein Monster, wie das Seeungeheuer auf deiner Seekarte, irgendwie entdecken. Und davor haben wir Angst. Und die Angst ist aber unbegründet. Der Buddhismus lehrt schon, wir entdecken in uns Licht und Liebe und Güte. Und das ist ein wunderbares Ziel, wenn wir auf die innere Reise gehen. Und das will ich halt den Leuten näher bringen mit dem Traumtraining, mit dem Urneuronautentraining.
Ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll. Man darf sich, sollte sich, kann sich da mit Sicherheit mal einlassen, finde ich. Also wie gesagt, also für mich ist das, ich habe jetzt nur die Sendung, habe ja auch noch ein bisschen was zu tun, aber du kannst mich gerne anschreiben, wenn der nächste Kurs dann da losgeht, also ich würde das gerne auch mal ausprobieren, für mich einfach so, um halt einfach auch mitreden zu können, weil ich bin so ein Mensch, ich muss es greifen können, ich muss das erleben, weil sonst kann ich viele Dinge, verstehe ich nicht, die sind so für mich so weit weg, ja, und deswegen probiere ich eben auch viel aus, was viele Außenstehende vielleicht jetzt nicht verstehen, aber das ist halt einfach so, ne? Dieses Begreifen kommt ja von Anfassen, von Fühlen, und ich kann zum Beispiel mit einem Buch nichts anfangen, ja. Das ist so Lehrbücher sind für mich, weiß ich nicht, Das ist so, ich lese das, aber viele Sachen verstehe ich nicht und das muss ich für mich ausprobieren. Ist nicht immer schön. Oftmals auch Unverständnis von außen, aber jeder muss, glaube ich, für sich, wie ich das vorhin schon mal gesagt habe, auch mit der Ernährung, herausfinden, was für einen gut ist. Ja, ich würde sagen, wir sind ja fast mit der ersten Stunde sind wir fast vorbei. Wir haben noch einen Titel. Ich meine, das ist ja so Musik, die du uns heute hier zur Verfügung gestellt hast oder die du dir ausgesucht hast. Wie gesagt, das erste Lied haben wir ja verstanden. Das zweite Lied wird sein You Ace Mashallah. Was bedeutet das? Ich kann Englisch nicht so gut.
Oder? Through your eyes, also durch deine Augen scheint das göttliche Licht. Through your eyes shines the light. Mashallah, mashallah, the wonder in God in you, the wonder of God in you. Das ist so ein Mantra aus der Rainbow-Szene.
Okay. Bist du, gehörst du einer Konfession an?
Ich bin evangelisch erzogen, bin dann aber ausgetreten.
Aha.
Und, ja, also jetzt bin ich offiziell nicht mehr in der Kirche, aber ich bin sehr spirituell.
Ja, und wie wir gerade vorhin schon mitbekommen haben, so Buddhismus.
Also ja, mit dem habe ich mich auch eine Zeit lang sehr intensiv beschäftigt und war auch dreimal die Woche im buddhistischen Kloster hier in Berlin, ja. Also ja. Ich bin da schon sehr interessiert an allen möglichen Themen und das ist ja auch ein Riesengebiet, man kann ja nie aufhören zu lernen, das ist ja, das geht ja so weit. Da gibt es den Buddhismus, den Hinduismus, denn die gibt es immer noch die spirituellen oder esoterischen Strömungen der jeweiligen Religionen, zum Beispiel den Sufismus im Islam oder im Christentum gibt's die auch, ich weiß gar nicht, wie die da heißen. Jedenfalls, da kann man ja nie aufhören zu lernen.
Das ist das Schöne. In der Schule habe ich das nie begriffen. hat den Hintergrund, weil man immer sagte, Lenin hat mal gesagt, lernen, lernen, nochmals lernen. Da habe ich das echt nicht begriffen. Da habe ich gedacht, ihr könnt mich da alle mal machen, so direkt jetzt. Und als ich dann in München war, da habe ich bei so einem Eisverkäufer, also bei so einer Gelateria, war ich so Gast und habe da auch Eis mit dem Eisfahrrad ausgefahren und das unheimlich Spaß gemacht und der Max, so ein Norditaliener, der Max hat zu mir gesagt, Tommy, du musst immer am Ball bleiben, du musst immer lernen, ja, sagte, wenn du nicht mehr die Notwendigkeit siehst oder wenn du keinen Bock mehr hast zu lernen, dann ist es Zeit für die Kiste und ich so mit 20, scheiße, Zeit für die Kiste, du musst jetzt lernen, ne? Ich meine, die Message ist die gleiche, ja, aber irgendwie anders formuliert, ne? Und so, Thema, nee, Kiste ist jetzt noch nicht so meins. Wie gesagt, wir sind jetzt gleich mit der ersten Stunde vorbei. Wir machen jetzt noch dieses Lied. Dann haben wir wieder welches? Nee, das haben wir doch jetzt, oder? Das genau, da haben wir jetzt gerade drüber gesprochen. Nachrichten, Wetter, Intro und dann machen wir die zweite Stunde.
Ich freue mich.
Ich freue mich auch.
Del ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, wir sind wieder live hier und wir mussten jetzt gerade mal so schmunzeln. Wir sind ja heute per Zoom drinne, weil ja, bei uns hier so ein technisches Gerät defekt ist und auf einmal läuft da sowas Schwarzes durch den Bildschirm. Und ja, das ist jetzt schon sehr spirituell. Das ist deine Katze.
Mein Katzenkater, genau.
Dein Katzenkater. Wie ist das jetzt? Ist das Aberglaube von links nach rechts oder von rechts nach links, eine schwarze Katze?
Keine Ahnung.
Aber ich glaube, das ist auch bloß ein Mythos, oder?
Das ist wahrscheinlich, ja. Alles, was Angst macht, ist tendenziell erstmal ein Mythos.
Ja, ja. Das ist genauso wie die Nummer 13, ne? So eine Unglückszahl, finde ich gar nicht. Zumal man ja auch in dem Mittelmeerraum ist das eine Glückszahl. Die 13, ja. Die 13. Also ich wohne in einer Nummer 13 und ich finde 13 schön.
Ja.
Ja. Uwe. Ich habe jetzt nochmal eine Frage. Du hast jetzt Psychologie studiert. Warum? Warum studiert man Psychologie? Um Menschen
zu... Ich hatte schon mal Psychologie studiert nach dem Abi oder nach dem Zivildienst, dann 1997, glaube ich.
Ja.
Bin ich nach Leipzig gegangen. Und hatte mich ursprünglich eingeschrieben in Philosophie, allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaften war es noch im ersten Semester und also Philosophie, allgemeine und vergleichende, und im Nebenfach halt Psychologie, genau. Und dann habe ich nach der Zwischenprüfung in Philosophie habe ich gedacht, ich wechsle lieber rüber zu Psychologie.
Ja.
Weil ich fand, dass so eine kreative Höchstleistung von den Psychologen ihre Theorien, die sie über die Welt hatten, wie die Philosophen auch, aber die hatten halt ihre Theorien über die Welt und haben dann versucht, ein Experiment zu starten, um das zu zeigen, dass es wirklich so ist. Und diese Kreativleistung von der Theorie zum Experimentaufbau, das fand ich so faszinierend. Und deshalb habe ich dann Psychologie studiert. Und dann kam meine Krankheit dazwischen.
Mhm.
Und ich hatte meine erste Psychose im Jahr 2000. Und irgendwie haben die Ärzte so zwischen den Zeilen gesagt, ja, ein Psychotiker ist halt nicht in der Lage zu studieren.
Echt?
Und das habe ich dann so übernommen als Glaubenssatz und habe dann eine Ausbildung als Steuerfachangestellter gemacht, bin dann Bilanzbuchhalter geworden. Das sind die schwierigsten Berufsausbildungen, die man in Deutschland machen kann, außer Jäger ist, glaube ich, noch schwieriger oder so.
Jäger?
Aber, ja, habe ich mal gehört. Weiß nicht, ob das stimmt. Jedenfalls.
Mythos.
Wahrscheinlich. Und jedenfalls habe ich dann ziemlich anspruchsvolle Berufsausbildung gemacht, habe dann sogar den Ausbildung die zum Steuerberater gemacht, habe da aber die Prüfung nicht geschrieben und bin dann durchs Klarträumen zur Psychologie zurückgekommen. Ich habe das Klarträumen entdeckt und wollte dann in die Klarträumforschung gehen. Und deshalb habe ich dann nochmal mit 38 mich in die Uni eingeschrieben und habe dann nochmal Psychologie studiert. Ja.
Mhm. Aber du könntest jetzt auch so klassisch Psychologie, Therapie machen, anbieten?
Nee, dazu müsste ich erst noch einen klinischen Master machen.
Ah ja, okay.
Und dann, also entweder den Master und eine Psychotherapeutenausbildung oder den klinischen Master, den es mittlerweile wohl geben soll. Ich bin da nicht so ganz auf dem neuesten Stand, weil ich mich für Psychotherapie nie interessiert habe. Ich wollte sowieso von Anfang an in die Forschung. Ich wollte an der Uni bleiben. Ich wollte kein Praktiker werden. Ja, und wo waren wir jetzt? Achso, ja, wenn ich den klinischen Master machen würde, dann könnte ich Therapie und mir dann einen Kassensitz kaufen. Das gibt ja zig Hürden, bevor ich dann Therapeut werde. Ich muss dann erst noch für hunderte, tausende von Euro einen Kassensitz kaufen.
Mhm.
Und dann kann ich per Krankenkasse abrechnen und Therapie anbieten, ja.
Mhm. Ich war mal zur Reha und da hat uns auch einer begleitet, der war auch in der Forschung. Was gibt's da für Möglichkeiten? Was gibt's da? Also du hast dich jetzt, wie gesagt, für dieses Klarträumen da entschieden. Aber das ist ja mehr oder weniger, so wie ich das verstanden habe, ist das ja nicht wirklich ein Fach, ne? Oder ist das eine Forschungsaufgabe? Ist das ein Forschungsgebiet? Also ein anerkanntes?
Naja, das wird sehr stiefmütterlich behandelt. Also schon die Schlafforschung wird stiefmütterlich behandelt. Das ist in der die neurokognitive Forschung ist natürlich ein Riesengebiet, was sehr dolle bezuschusst wird und was ja auch sehr bekannt ist. Aber da, das Teilgebiet Schlafforschung ist schon sehr stiefmütterlich behandelt. Also da fließen kaum Gelder rein.
Warum ist das so?
Ich habe keine Ahnung.
Ich weiß nicht.
Vielleicht, weil da die größten Schätze zu entdecken sind und das keiner will.
Ah, okay.
Jedenfalls, ja, und innerhalb der Schlafforschung gibt es dann noch das Spezialgebiet Traum- oder Klartraumforschung. Und das ist nochmal kleiner und da lassen sich die Experten an einer Hand abzählen. Ich könnte dir wahrscheinlich alle Namen nennen, die da wissenschaftlich irgendwas publizieren oder zumindest fast alle. Das ist also ein sehr kleines Gebiet noch. Und ich hoffe, dass es irgendwann wachsen wird, ja.
Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Du wolltest immer in die Forschung? Schlafforschung wäre da jetzt erstmal so das Obergebiet, um das halt einfach mal greifbar zu machen für mich und für die Hörerinnen und Hörer. Und darunter ist nochmal die Klartraumforschung.
Genau.
Okay, also schon sehr, sehr speziell, weil du ja auch sagtest, du könntest mir wahrscheinlich oder uns die 5, 6, 7, 8, was weiß ich, Experten dazu benennen. Also du sagst aber, also ich eiere da jetzt so ein bisschen rum, weil ich einfach so jetzt das noch im Kopf habe, was du gerade gesagt hast, Schlafforschung stiefmütterlich behandelt, weil da wahrscheinlich die meisten oder viele Schätze sind. Aber Schlaf ist doch so wichtig.
Ja, deshalb, ja. Also wir brauchen Schlaf, um gesund zu sein. Und ja, was viele nicht verstanden haben, die Obrigkeit oder die Elite, die die Welt regiert, ist nicht daran interessiert, dass die Menschen gesund sind. Und deshalb wird Schlafforschung auch nicht gefördert.
Also es ist wichtig, das weiß ein jeder. Das wird auch publiziert, aber in der Forschung wird es stiefmütterlich behandelt. Habe ich das jetzt so
genau
richtig interpretiert?
Es gibt halt keine Forschungsgelder dafür, genau.
Und du bist ja dann nochmal ein bisschen spezieller mit deiner Fachrichtung, die du da bestreitest, sage ich jetzt mal so.
Ja.
Da gibt es dann wahrscheinlich gar kein Geld.
Genau.
Ja, ich versuche jetzt mal logisch zu denken.
Da muss man noch welches mitbringen.
Ja. Da musst du noch welches mitbringen. Also könntest du ja zumindestens dich mal so anmelden, ehrenamtlich, ehrenamtliche Arbeit und vielleicht gibt's da ja dann Projektgelder, aber ich weiß es nicht. Ja, wir lachen jetzt drüber, aber ich finde es traurig. Also das, weil ich habe ein Verständnis, dass das Ganze heißt ja, wir leben. Wir vegetieren ja nicht dahin, ne? Sonst würde ich ja sagen, ich komme auf die Welt, um dahin zu vegetieren. Das heißt ja Leben. Und Leben ist ja jetzt schon irgendwie, man ist nicht immer hundertprozentig gesund, das wissen wir ja, ne? Deswegen müssen wir ja auch mal, wie beim Buddhismus, beim Yin und Yang, muss man immer was tun, damit man in einer Balance ist, ne? Weil es kommt ja immer irgendwie was, aber wie gesagt, für mich ist das echt paradox, dass da, wo man wahrscheinlich was machen kann, dass da jetzt kein Geld hinfließt, um etwas zu bewegen. Und das finde ich teilweise persönlich, ich finde Psychologie sehr gut, ich finde Psychologie wichtig, aber man kann Psychologie positiv anwenden und auch negativ. Oder gar nicht.
Ja.
Oder gar nicht.
Ja, man kann sie auch zu Propagandazwecken missbrauchen, wie wir es jetzt gesehen haben. Ja, genau.
Ja.
Ich kann dir einen Tipp geben. Matthew Walker, kannst du mal googeln, das ist ein Schlafforscher, der hat sich mit der Pharmaindustrie angelegt.
Wie heißt der nochmal?
Matthew Walker.
Walker, wie der Arbeiter. Walker.
I'm nee, wie der Gear, I'm walking.
Ja, ja genau.
W-A-L-K-E-R oder W-A.
Ach, Walker.
Der hat sich mit der Pharmaindustrie angelegt, weil der sagt, das, was du zum Beispiel hast, deine Schlafmedikamente, das ist Sedierung, das ist kein Schlaf. Das ist, du schießt dich ab und zwingst deinen Körper zur Ruhe, aber das ist nicht zu vergleichen mit erholsamem Schlaf.
Mhm.
Und deshalb rät er von Schlafmedikamenten komplett ab, aber ja. Das hört den Pharma-Mafia natürlich nicht gerne und deshalb ist er nicht bekannt. Und wird nicht bekannt. Auch niemals werden.
Also ich sag, dieses Medikament, was ich da hatte, wurde mir damals auch gesagt, also es war dann irgendwie so 5 Sachen hat man ausprobiert, bis man dann zu diesem Quetiapin gekommen sind, was es dann ist und was aber extrem die Leber kaputt macht. Und da hieß es, und damals habe ich auch noch getrunken, also das war ja beides nicht förderlich. Und ich habe das schon gemerkt, dass ich weggeschossen war, aber früh oder je nachdem, wann ich dann aufgestanden bin, hatte ich schon immer noch bis Mittag diesen Hangover. So quasi so einen Meter neben den Schuhen.
Ja.
Und ich war nicht wirklich ausgeschlafen.
Ja.
Und vor Jahren hat mich das, dann habe ich es auch mal abgesetzt, da war ich auch noch jünger, da hat mich das vielleicht jetzt nicht ganz so, also habe ich da noch geguckt, dass ich da vielleicht, also habe ich das besser weggesteckt, aber heute, es wird langsam, wird es echt nervig. Ja, also ich habe jetzt mal ausprobiert medizinisches Cannabis und da habe ich seit Jahren, also ein Freund von mir hat das, also vom Arzt verschrieben und ich habe das einfach mal ausprobiert einmal und habe 12 Stunden am Stück geschlafen und war ausgeschlafen. Also das fand ich schon sehr, sehr faszinierend. Weiß nicht,
wobei da der Matthew Walker auch wieder sagen würde, nee, auch nicht gut. Also Medikamente sind schlecht und Drogen sind auch schlecht. Also
ja, klar.
Marihuana und Alkohol und Kaffee macht ja wach, aber macht ja auf lange Zeit auch wieder müde. Fördern nicht den gesunden Schlaf. Die sedieren, also die schalten dich ab, aber das ist kein erholsamer Schlaf, den du da erlebst, sondern der erholsame Schlaf kann nicht durch irgendwelche Mittel induziert werden, sondern der muss von alleine kommen durch Dunkelheit, durch Melatoninausschüttung der Zirbeldrüse in der Dunkelheit und durch, man kann auch Schlafhygiene beschreiben, also es gibt ein paar Tipps, wie man gesund schläft, die gebe ich auch in meinem Kurs, dass man zum Beispiel im Bett kein Handy benutzt, nicht isst und am besten auch nicht liest oder sowas, sondern das Bett nur zum Schlafen benutzt. Dann konditioniert sich nämlich die Psyche darauf, okay, wenn ich ins Bett gehe, dann schlafe ich auch. Und dann, das ist zum Beispiel ein so ein Tipp. Und dann, dass es absolut dunkel ist, ist der zweite Tipp und so weiter und so fort. Und dann gibt es ein paar Tipps da, wie man gesund schläft. Und Alkohol, Marihuana, also Drogen und Medikamente gehören auf jeden Fall nicht dazu.
Ja, wie gesagt, also ich war 12 Stunden am Stück, also das kenne ich so gar nicht und fühlte mich aber, vielleicht weil ich es bloß einmal genommen habe, fühlte mich aber ausgeruht, was ich schon lange nicht mehr hatte.
Ja.
Ja, und ich meine, deswegen ist man ja auch im Austausch, ne? Dass man da einfach auch mal miteinander kommuniziert und nicht nur sagt, ja, ist scheiße, aber dass man weiß, warum es nicht gut ist.
Ja. Na, was bei Marihuana noch besonders ist, es unterdrückt die Traumphase. Also du hast, lass mich raten, du hast während der 12 Stunden garantiert keine Traumerinnerung gehabt.
Also ich muss sagen, ich habe schon ewig Jahre nicht mehr geträumt. Das, genau. Das erschrickt mich auch so ein bisschen. Noch nicht mein Albtraum, ne? Mhm. Also nix, also nicht irgendwie so. Gut, wie willst du auch bei 2-3 Stunden, wann willst du auch träumen, ne?
Na, wahrscheinlich hast du mehr, also prozentual gesehen mehr REM-Phasen als der normale Schläfer, weil wenn man Schlaf depriviert, also wenn man Schlaf sich entzieht, dann hat man mehr, holt sich der Körper mehr REM-Schlaf als normalerweise. Also wenn man dann einschläft, dann hat man längere REM-Phasen. Also der Schlaf ist ja unterteilt in Leichtschlaf, Tiefschlaf, Tiefentiefschlaf und REM-Schlaf. Und die Übergangsphase, Einschlafen und Aufwachen. Wenn man Schlafentzug hat, dann werden die REM-Phasen prozentual steigen die im Verhältnis gesehen. Also wirst du wahrscheinlich schon viele REM-Phasen haben, aber du erinnerst dich einfach nicht dran. Also auch die Leute, die denken, sie träumen nicht, lasst euch gesagt sein, ihr träumt, aber ihr erinnert euch nicht daran. Und das ist nochmal ein Unterschied, ne?
Ja gut, ich sag mal, die 3 Stunden schlafe ich auch nicht am Stück. Mhm. Das ist ja auch noch so, ne? Also wir hatten mal jemand gesagt, probier mal hier so eine Uhr aus, ne, die dieses Schlafdingens zeigt, ne. Hieß es dann nächsten Früh, scheiße, ist das Ding kaputt. Wie ist kaputt? Und dann irgendwann so nach einer halben Stunde stand er mal da so 1 Stunde 15, irgend so ein Schlafding. Also das ist schon, also momentan wird's auch wird's schwierig, ja. Du sagst dunkel, womit ich ein Problem hätte, wäre jetzt zum Beispiel immer die gleiche Zeit. Das habe ich nie irgendwo gelernt.
Ja, das ist aber auch ganz wichtig, genau. Früh ins Bett gehen, vorher keinen Bildschirm mehr konsumieren, weder Handy noch Fernseher noch Laptop. Mhm. Weil dieses blaue Bildschirmlicht, das verhindert die Melatoninausschüttung der Zirbeldrüse. Das hemmt die und dann kannst du nicht wirklich einschlafen. Und es gibt so Bildschirmfilter, aber die wirken alle nicht hundertprozentig. Also am besten ist der Verzicht 2 Stunden vorher, kein Handy, kein Laptop, kein Fernseher und dann absolute Dunkelheit. Im Bett nur schlafen, nichts anderes machen im Bett. Was fällt mir noch ein? Ja, das sind so die wichtigsten. Ach, und immer regelmäßig zu bestimmten Zeiten schlafen gehen. Und wenn man davon abweicht, von diesen Schlafzeiten, dann eher früher ins Bett gehen als später. Weil wenn man früher ins Bett geht, dann hat man auch mehr Chance auf Traumerinnerungen und auf einen Klartraum.
Also fange ich mal mit 1 Uhr an und kann ja dann immer noch, die Möglichkeit, früher ins Bett zu gehen. Ja, ich bin schon ein Nachtmensch, ja. Das war ich aber schon als Kind, als Jugendlicher, ja. Also im Ferienlager, mein Spitzname war Eule. Ja, also weil ich grundsätzlich nachts wach war. Also das kenne ich schon so als Kind, aber ich habe geschlafen als Kind, ja, oder Jugendlicher. Was ich so festgestellt habe, ich habe, glaube ich, das ist, glaube ich, auch einer der Dinge, und das geht ja mit Sicherheit nicht nur mir so, sondern wird es sehr, sehr vielen Menschen so gehen, man hat einfach den Kopf voll. Also ich habe grundsätzlich den Kopf voll. Und ich komme ja dann so...
Meditierst du?
Nee. Nein. Schön sprechen, hat er gesagt.
Ja, das wäre auch mal ein Tipp für dich. Menschen, die viel meditieren, haben auch automatisch weniger Schlaf. Also Meditation ersetzt zu einem gewissen Grad sogar die Schlafdauer, also die Schlafphasen.
Würdest du da empfehlen, beim Meditieren ist ja so eine Sache, was viele vielleicht auch nicht, die damit keine Berührung hatten bis jetzt, würdest du empfehlen, da mal so einen Kurs zu machen oder so eine Anleitung, oder kann man das sich über YouTube oder irgendwo anlernen, anlesen oder angucken? Oder also angucken, ja klar, aber dass man es dann auch verinnerlicht, dass man es auch greifen kann?
Naja, wie Kästner gesagt hat, es gibt nicht Gutes, außer man tut es. Also am besten, wenn man es sich selber beibringen will, ist das gut und schön, aber meistens schafft man es nicht, die Struktur aufzubauen, die man braucht. Mhm. Wichtig ist auch nicht lange zu meditieren, sondern oft. Also wichtig ist nicht, man setzt sich jetzt hin und meditiert jeden Tag eine Stunde, das würde man nicht schaffen. Aber jeden Tag 20 Sekunden schafft man.
Okay.
Aber und dann steigert man diese 20 Sekunden langsam. Und also in kleinen Schritten anfangen und dann immer größer werden. Und die Schritte wirklich so minimal halten, dass sie gangbar sind für einen persönlich. Also für manchen sind 20 Sekunden noch zu lang. Der macht dann halt nur 5. So, und dann steigert man sich in diesen kleinen Schritten. Das ist erstmal das, was ich Meditationsanfängern oder so generell Leuten, die eine neue Gewohnheit sich antrainieren wollen, auf den Weg geben würde. Und dann ist es natürlich nie verkehrt, sich einen Lehrer zu holen, weil das gibt Struktur. Und das ist ganz wichtig. Man schafft es sehr selten, haben die Leute so viel Selbstdisziplin, dass sie sich diese Struktur selbst auferlegen können. Meistens braucht es dazu einen Lehrer oder einen Anleiter. Mhm. Aber ich will keinen davon abhalten, sich das Autodidakt per YouTube beizubringen. Das sollen sie alle machen. Mhm. Aber ich würde empfehlen, kleine Schritte und einen Lehrer nehmen. Mhm.
Gibt es da Lehrer? Fragen die wie so eine Anamnese? Vielleicht irgendwie, wie du so gebaut bist, was so deine Vorgeschichte ist? Kann man dadurch vielleicht eine gezieltere Meditation, weil es gibt da bestimmt nicht bloß eine Meditation, oder? Ich weiß es nicht.
Ja, es gibt ganz viele. Es gibt die Atemmeditation, die mache ich immer, ich mache immer eine Mischung aus beiden. Ich mache so eine Mischung aus Gebet, Meditation und Traumreise.
Mach mal 20, also, kannst du mal 20 Sekunden machen? Ja!
Also ich kann ja mal sagen, wie ich immer anfange. Ich radle hier raus in den Wald,
ja,
um die ganzen Blütenstoffe aufzunehmen und die ganze saubere Luft zu atmen und die Tiere zu hören und so und die ganze Atmosphäre und Stimmung und Energie aufzunehmen. Mhm. Dann setze ich mich in Lotussitz und vorher mache ich noch ein paar Qigong-Übungen, das lasse ich jetzt mal weg. Mhm. So, dann setze ich mich in Lotussitz, dann atme ich ein in den Bauch, in die Brust, in den Kopf, halte die Luft an, solange bis ich keinen Bock mehr habe und atme aus und spüre der Entspannung nach. Dann mache ich Sensations, Emotions, Intentions. Ich gehe also erst die Körperempfindungen von oben bis unten durch. Kopf, wie fühlt sich der Kopf an? Wie fühlt sich die Stirn an? Wie fühlt sich die Nasenregion an? Wie fühlt sich der Hals an? Wie fühlt sich Halsregion, Schultern, Herz, Bauch und so weiter? Scanne ich so durch bis unten hin. Dann halte ich beim Wurzelchakra immer noch mal inne und sage, da ziehe ich jetzt mit jedem Atemzug Energie rein. Also das ist das Steißbein für die spirituell noch nicht so bewandert sind. Und dann ziehe ich die Energie aus der Erde durch mich durch in den Kosmos, in den Himmel beim Einatmen, beim Ausatmen wieder zurück. Dann drehe ich die Richtung beim Einatmen aus dem Kosmos durch mich durch in die Erde und wieder zurück. Dann mache ich weiter mit meinen Oberschenkeln, Unterschenkeln, mit dem Bodyscan, also mit den Sensations, mit den Körperwahrnehmungen. Und dann frage ich mich, wie ich mich fühle und merke mir das Gefühl für nach der Meditation, damit ich einen Vergleichswert habe. Dann sage ich Intentions, warum sitze ich hier? Dann sage ich mir immer, okay, ich sitze hier, um das Paradies auf Erden mitzuerschaffen. Mhm. Und macht euch das immer, wenn ihr meditiert, macht euch das bewusst. Ihr meditiert nicht nur für euch. Es hat viele... Ihr werdet ausgeglichener und gelassener, aber es hat auch Auswirkungen auf eure Umwelt. Also ihr macht es nicht nur für euch. So, und das mache ich mir bei Intentions bewusst. So, dann richte ich mein Gebet an die geistige Welt und rufe da ein paar Leute, also Bruno Gröning, Jesus Christus und Gott persönlich und Mutter Erde und wen ich da alles anrufe. Und bitte, was so tagesaktuell ist, damit sie mir helfen und Energie schicken. Und dann achte ich nur noch auf den ausströmenden Atem an meiner Nase. Das ist dann die Vipassana Achtsamkeitsmeditation aus dem Buddhismus. Das heißt, ich versuche nicht mehr dieses Kopfkino, dieses Monkey Mind, dieses Gedankenkarussell,
ja,
dem nicht mehr zu folgen, sondern nur noch auf den Atem zu achten. Und immer wenn ich merke, okay, jetzt bin ich wieder abgedriftet in Gedanken, dann komme ich zurück zum Atmen. Und das sind die Momente, die deinen Achtsamkeitsmuskel stärken. Das ist wie im Fitnessstudio, wenn du Gewichte stemmst. Mhm. Denn wenn es weh tut, das stärkt den Muskel. Also immer wenn du merkst, du bist abgedriftet in Gedanken, dann drüber freuen über diesen Moment, weil das ist der Moment, in dem du deinen Achtsamkeitsmuskel stärkst. Und so mache ich das jeden Tag 20 Minuten im Wald. Und ich muss sagen, ich fahre damit ganz gut.
Mhm. Hat jetzt aber nichts mit den 20 Sekunden. Du hast vorhin aber 20 Sekunden gesagt, wo man anfangen soll.
Ja,
da kann nein, man ja nein, 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 nur eine Verständnisfrage für mich nochmal. Also 20, 40 Sekunden oder war jetzt nicht das, also du machst das jetzt 20 Minuten, du bist jetzt da schon 30 Jahre dabei. war jetzt Spaß, aber also ich sollte schon mit 20, 30 Sekunden anfangen. Das habe ich jetzt richtig verstanden. Es war schon Sekunden gemeint vorhin.
Genau, und da kannst du ja erstmal nur achten auf deinen Atem, wie der genau. aus der Nase rausströmt und wieder reinströmt und immer versuchen, auf deinen Atem zu achten und immer auch deine Gedanken und deine Gefühle beobachten, dass du dich nicht von diesen ablenken lässt, sondern immer wieder zum Atem zurückkommst. Das ist so die Standard-Anfängerübung. Ja.
Okay. Du sagst jetzt, meditieren, gleiche Zeit immer in Bett, muss ich üben, stark üben, also ich jetzt. Dunkel soll es sein, 2 Stunden vorher kein Bildschirmmedium. Was ist, wenn ich mir jetzt einen schönen Duft in meinen Schlafraum tue? Einen entspannenden.
Solange es ein ätherisches Öl ist, was bio angebaut ist, ist gut, aber ansonsten in unserer heutigen Welt ist alles, was riecht. Also alles, was so chemikalisch riecht, ist hochgiftig.
Ja, ja, ich weiß, das ist dieses flammable Zeichen drauf da. Na, aber es gibt ja schon schöne oder hochwertige ätherische Öle, die dann sicherlich auch ihr Preis haben. Aber das wäre okay, dass man da jetzt ein ätherisches Öl sich ein bisschen...
Wenn es dir hilft, ich habe es noch nicht irgendwo unter Schlaftipps gelesen, aber wenn es dir hilft, dann mach's.
Na gut, okay, du hast es jetzt nicht gelesen, aber wäre jetzt nicht schädlich. Und Musik auch nicht. Irgendwie so Klangschalen bimmeln lassen zum Einschlafen. Was hältst du davon?
Na, da sind die Menschen unterschiedlich. Manch einer kann mit Musik nicht einschlafen, manch einer schläft mit Musik besonders gut ein. Was ich bei Musik an Tipps geben würde, holt euch 432 Hertz Musik. Die Musik, die es heute gibt, die ist alles auf 440 Hertz gestimmt. Mhm. Das ist ein unnatürlich. Googelt mal bei YouTube 432 Hertz Musik und binaurale Beats könnt ihr auch mal ausprobieren.
Ja.
Die sollen auch das Klarträumen fördern. Du, ich sehe hier einen Zeitablauf. Wir sollten, glaube ich, mal wieder Musik spielen.
Wir spielen mal Musik und dann machen wir das mal jetzt. Genau, so ist der Plan und wir hören uns gleich wieder. Ja, da sind wir wieder. Schöne, entspannte Musik. Ich wollte jetzt noch was dazu sagen. 432 Hertz binaurale Beats würde ich aber empfehlen, auf dem Kopfhörer zu hören.
Ja, auf jeden Fall.
Na, weil sonst, also ich habe das auch schon ausprobiert. Also wenn du es einfach so über eine Anlage laufen lässt oder über eine vermeintlich gute kleine Box, dann hast du nicht diesen Effekt. Es gibt ja sogar auch, habe ich jetzt entdeckt, so Geräte, wo du wirklich eine hochauflösende Qualität in binaurale Beats hast. Und ich weiß, ein Bekannter von mir, der hatte mal so ein Teil, da musstest du so eine Karte reinstecken. Also das hat mir echt damals geholfen, war mir einfach zu teuer. Aber da war ich sofort weg, ne? Das war schon so eine spannende Geschichte. Und ich kann mir auch vorstellen, Klangschale.
Ja, warum nicht, ja?
Na, also Klangschale finde ich total spannend. Oder Klangschalen. In der Therme, wo ich immer hinfahre, haben die jetzt auch wieder angefangen, die Aufgüsse mit Klangschalen zu machen. Sowas von entspannt. Es muss nicht gewedelt werden. Einfach nur diese Schwingung, ne? Das ist schon faszinierend, finde ich.
Mhm.
Dass du dann wirklich wesentlich mehr schwitzt, als wenn jemand jetzt wedelt, ne? Nur durch das Anschlagen, also die haben immer so drei verschiedene Klangschalen, nur durch dieses Anschlagen der Klangschalen kommt da so viel Wärme in Zirkulation, das ist echt Wahnsinn. Und das ist dann wahrscheinlich wieder so dieses Nena-Ding, wir dürfen nicht nur glauben an das, was wir sehen, ne?
Ja.
Sondern ausprobieren. Ja, Mensch, ich werde das mal ausprobieren und wie weit bist du jetzt eigentlich so mit deiner Therapie? Also mit diesen Klarträumen? Denkst du, dass dieser Ortswechsel, weil du sagst, Portugal, weil viele Menschen gehen jetzt, was ich so höre, viele Menschen gehen nach Portugal?
Ja.
Es gibt ja unterschiedliche Communities. Freunde von mir sind jetzt auch wieder erstmal fürs nächste halbe Jahr, dreiviertel Jahr da drunter und es scheint da, also ich war ja eher so Spanien, also Kanaren halt, aber Portugal höre ich auch sehr, sehr viel. Es ist ja nicht immer nur das eine, ne? Was einem helfen kann. Es ist ja immer so ein Paket, finde ich. Ja, und,
ja.
Ich glaube auch, wenn man in einen Space reinkommt, in eine Community, wo Menschen sind, die gleich ähnlich denken, agieren, dass da auch wieder ein ganz anderes Wohlempfinden entsteht. Eine Harmonie. Es ist nicht einfach, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt zwei Menschen, zwei Meinungen, 30 Menschen, 30 Meinungen, ja? Also es ist schon eine Gemeinschaft, wo man auch gewisse Regeln einhalten sollte, muss. Habe ich festgestellt. Und ich glaube, das ist auch so ein Feld, was man wieder lernen muss. Weil wenn du sagst, du bist ja in Berlin und diese Anonymität und, ne? Und dann wieder zu lernen, jetzt doch so tagtäglich 365 Tage dann doch wieder um Menschen drumherum zu sein und sicherlich man selbst sein kann, aber eben auch gewisse Regeln einhält, weil man ja doch auf engstem Raum ist, oder?
Naja, ich habe mir ja vorgenommen, mir da ein eigenes Haus und ein eigenes Grundstück zu kaufen.
Mhm.
Je nachdem, wie viel dann da mit einziehen, werde ich dann wahrscheinlich doch wieder nicht alleine darin wohnen. Aber ja, genau, man muss das natürlich austarieren. Und wie viel Space brauche ich für mich alleine? Mhm. Ich wohne jetzt hier in einer Dreizimmerwohnung in Berlin, habe ein Zimmer untervermietet an Tuki, einem Sozialwissenschaftler, der schreibt gerade seine Doktorarbeit. Wir leben so nebeneinander her.
Mhm.
Wir sind so eher eine Zweck-WG. Aber besser das, als wenn man sich gar nicht versteht. Aber mein Ideal ist natürlich schon eine Harmonie und eine Verbundenheit mit meinen Mitmenschen und mit meinen Mitbewohnern und mit denen, die dann da in dem Dorf sich ansiedeln. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Community von Anthony William, dem medizinischen Medium, dass das ganz besondere Leute sind, die besonders viel Liebe und Mitgefühl füreinander und auch Verständnis haben, auch für die Krankheiten, die man hat und für die Besonderheiten, dass dann halt nicht jeder das Gleiche leisten kann wie der andere, weil dann doch die chronische Krankheit mal wieder zuschlägt. Und deshalb habe ich da große Hoffnungen, dass ich da geborgen sein werde und die Anonymität von Berlin hinter mir lassen kann. Ja.
Es ist ja auch es ist ja auch nicht zwingend, aus meiner Erfahrung heraus auch nicht zwingend notwendig, dass man jeden Tag 100% geben muss und kann. Ja, und das ist ja, sag ich mal, wenn man da in einem gewissen Ausgleich ist, ja, dann ist das auch nicht notwendig. Ja, es ist das, glaube ich, das Verständnis dafür, sag ich mal, wenn jetzt da so eine Community ist, die so ähnliche Dinge mit sich rumschleppen, nenne ich es jetzt mal so, dass der andere weiß, was der andere hat, dass der andere weiß oder sich reinfühlen kann. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man sich als Außenstehender reinfühlen kann und sagen kann, ja, der kann heute nicht, weil heute ist das jetzt so. Ja, und ich glaube, das ist hier so in unserem, gerade so in Deutschland, schaffe, ne, immer bauen, machen, tun. Und ich habe auf meinen Reisen sehr viel Psychologen kennengelernt, die niedergelassen waren, die ihre Praxen aufgegeben, verkauft haben und auch ins Ausland gegangen sind, ne? Weil sie einfach sagen, gerade in den Altbundesländern, die haben einfach mittlerweile so die Schnauze voll von Klienten, die einfach nur materiell eingestellt sind. Ja, da ist mal 3,50 Euro weniger und da kriegen die schon die Krise. Und die wirklich psychische Probleme haben, die kriegen keinen Platz, ne? Das ist echt schon, erstaunlich, aber eben auch, ja, verständlich, dass man dann einfach da auch sagt, nee, das mache ich jetzt hier nicht mehr mit. Und dieses nur arbeiten und das ist auch nicht das Leben meines Erachtens. Ja. Also ja. Als ich
aber da... Es ist ja auch so gewollt, dass wir in einem Hamsterrad gefangen sind in unserem Job und uns keine, wie mit Scheuklappen immer nur unseren Ausschnitt sehen, unsere Arbeit sehen und leisten. Und dann am besten noch vor der Rente sterben, damit wir der Rentenkasse nicht zur Last fallen. Das ist ja alles Methode.
Ja, das ist aber erschreckend. Und ich habe das gemerkt, als ich 2009 Firmeninsolvenz nach 15 Jahren anmelden musste. Ich kam mir echt so scheiße vor, weil ich nicht mehr arbeiten konnte, ne? Aber und ich wirklich, also auch so dieses Scham und es war echt erschreckend, ne? So scheiße, jetzt bist du nichts mehr wert, weil du kannst jetzt hier keine 7 Tage, 12 Stunden mehr arbeiten als Selbstständiger, ne? Aber aus heutiger Sicht sage ich, ich bin echt froh, dass das auch so doof wie es war, aber dass es damals passiert ist, weil sonst würde ich heute wahrscheinlich nicht mehr leben. Ja, weil und es gibt so viele schöne Dinge, und du hattest ja vorhin, bevor wir ja gestartet sind, gefragt, ob wir das hier so ehrenamtlich machen. Ja, mache ich, das ist mir wichtig, weil ich sage, wenn ich jetzt gar nichts mache, dann sack ich ganz ab. Und so kann ich aber mit dem, was ich kann, der Gemeinschaft was zurückgeben. Und ich höre da auch sehr oft, bist du blöd, ohne Geld was zu machen? Sag ich, krieg ja Geld. Wie, du kriegst Geld? Denk, du machst das ehrenamtlich. Sag ich, ja, aber mein mittlerweile Bürgergeld muss ja auch irgendwo verdient werden. So sehe ich das. Also ich werde ja irgendwo bezahlt. Weil sonst würde ich ja wie in Rumänien in einer Gosse liegen und mich würde ein Hund anpinkeln, sage ich immer so schön. Ja, also es ist ja schon ein soziales System. Aber das mit meinen Möglichkeiten, so sollte auch jeder denken, mit meinen Möglichkeiten, die ich habe, und wenn es bloß 2 Stunden am Tag sind oder eine oder einmal im Monat drei Tage oder was, wie auch immer. Aber ich gebe was zurück. Das ist ja auch so ein Stück weit, soll das auch jedem so ein Bedürfnis sein? Dieses,
das ist ein Grundbedürfnis auf jeden Fall, ja.
Ne? Und dieses, ja, dieses Gemeinschaft, ne? Nicht nur immer nehmen, sondern halt einfach nehmen und geben und wie du schon richtig sagst, man umgibt sich dann mit Menschen irgendwann, wo man weiß, okay, der kann heute nicht. Und das ist okay so. Ja, heute mache ich mal ein bisschen mehr, weil ich nämlich heute kann. Weil schlimm wäre es ja, wenn ich jetzt von dem anderen einen halben Tag verlange, der muss jetzt heute was machen, dann habe ich auch nichts gemacht, hab mich noch aufgeregt. Und irgendwo kommen wir nicht weiter, ne? Und deswegen finde ich auch gerade so diese Konzepte, die sie so so mit alten und also mit landwirtschaftlichen Betrieben, ja, die ja auch immer mehr aussterben, ne? Oder denen man sehr viel Steine in den Weg legt. Ich habe das vor 2-3 Jahren schon mal gesehen und jetzt nochmal. Jetzt gibt's da solche Ausbilder für die Menschen da so, die jetzt einen landwirtschaftlichen Betrieb haben, die einfach aber keinen Bock mehr drauf haben, die ganze Zeit zu arbeiten, weil ich wusste nämlich auch nicht, dass es viele Landwirte gibt, die machen das nur nebenbei, die müssen noch einen Hauptjob machen, um da überhaupt Geld zu verdienen. Ja? Und dass du da, das wusste ich auch nicht, also das war jetzt echt, das hat mir das letztens mal erklären lassen von so ein paar Bauern, ich bin ja bald vom Glauben abgefallen, und dass man dann sagt, okay, man macht so Senioreneinrichtungen in diese landwirtschaftlichen Betriebe. Ne? Die haben ja meistens irgendwie so ein großes Haus dabei und so weiter. Und das finde ich total cool, wie die dann so mit den Rentnern da hinkommen, ne? mit den älteren Leuten oder mit den alten Menschen. Und die sehen dann da so ein Huhn rumlaufen und ein Schwein und ja, und die kochen zusammen, und die sagen eben, okay, der kann heute eben, oder der kann eben immer nur die Eier holen von den Hühnern, die sie gelegt haben. Aber das ist okay. Ja, mehr kann der nicht. Aber das ist doch okay. Und anderer, der eben mehr kann, der soll sich doch ausbauen. Der soll doch halt einfach dann sagen, ja, ich kann aber ausmisten. Ich will ausmisten. Ja. Ich glaube, da wird noch in den nächsten Jahren hoffentlich eine positive, in der Richtung positive Entwicklung passieren. Was hältst du davon? Was denkst du?
Naja, also ich denke auch, dass der Mensch ein Grundbedürfnis hat, sinnvoll auf seine Umwelt einzuwirken und auch was zu geben und nicht nur zu nehmen. Mhm. Und man nennt das in der Psychologie auch intrinsische Motivation. Und der Witz ist dabei, wenn man dich jetzt dafür bezahlen würde, für deine Radioarbeit zum Beispiel, könnte es sein, dass die Qualität der Sendung abnehmen würde.
Ja.
Weil dann nämlich extrinsische Motivation dazukommen würde, nämlich das Geld. Und es könnte sein, dass dadurch die Qualität der Sendung abnimmt. Da gibt es genug Studien drüber in der Sozialpsychologie. Weil deine intrinsische Motivation, die ist so wertvoll. Die kann kein Geld der Welt ersetzen. Mhm. Und deshalb ist das, was der Schmierstoff der Welt, dieses Geldsystem, das ist eigentlich schon krank an sich. Was die aber in Zukunft machen wollen werden, weil es ja auch immer mehr Roboter gibt und immer mehr KI, die unsere Jobs abnimmt, die werden ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen wollen, werden das aber bedingungslos nennen, aber an Bedingungen koppeln. Du musst zum Beispiel deine Daten daher geben, du musst deinen Social Credit irgendwann mal, musst einen bestimmten Score haben, damit du dann nicht gekürzt wirst, und so werden die das an Bedingungen knüpfen. Und so stellt sich die Elite vor, uns in Zukunft zu versklaven. Und natürlich bete ich um eine Zukunft, in der das Geld nicht diese Rolle spielt, um uns weiter zu versklaven, wie es jetzt schon ist und wie es dann in Zukunft noch schlimmer werden soll, sondern dass die intrinsische Motivation gefördert wird und dass die Leute von sich aus sagen, ich trage meinen Teil zur Gesellschaft bei. Da bete ich natürlich für, ja, das ist ja klar.
Hm. Ich meine, ich weiß ja nicht, vielleicht wird er das da in Portugal auch über den Weg laufen. Also auf Gomera gibt's das, so eine Zeittauschbörse, wo halt einfach die Stunde eine Stunde wert ist. Ob ich jetzt Psychologe bin, ob ich Köchin bin, ob ich Installateur bin oder sonst irgend sowas. Oder Bauer, ja, der jetzt irgendwas anpflanzt, baut, Kartoffeln, weiß ich, wie auch immer, ja. Da fließt kein Geld. Da ist halt einfach die Stunde gegen die Stunde. Und das finde ich persönlich fair. Weil was kann ich dafür, dass ich nicht das Zeug dazu habe, im Psychologiestudium zu machen. Ja, da hast du mehr im Kopf als ich. Und du, weiß ich nicht, ob du jetzt Installationen kannst, ob du da, ne? Und ich meine,
handwerklich und Gartenarbeit, da habe ich zwei linke Hände.
Ja, und ich habe halt wahrscheinlich zwei rechte Gehirnhälften, deswswegen kann ich keine Psychologie studieren, ja? Und deswegen ist doch schön, wenn wir uns da ausgleichen können, oder? Genau. Und ich meine, ne, du hast eine Zeit verbracht, deine Ausbildung zu machen. Ich habe eine Zeit verbracht und dann kann man einfach sagen, wir tauschen jetzt, ne? Ich komme mal eine Stunde zu dir und ich werde jetzt wahrscheinlich umdenken müssen, wenn wir jetzt diese Bio-Close machen. Dann brauchst du ja keine Installation. Ja, Mensch, hast du noch zum Abschluss was zu sagen?
Ah ja, freut mich, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für das Gespräch, hat mich sehr gefreut. War, glaube ich, dem ein oder ich hoffe, dass die Leute was mitnehmen konnten, der eine oder andere. Was habe ich zu sagen? Liebe ist die einzige Antwort, habe ich zu sagen. Leute, liebt euch und hört auf euer Herz und meldet euch beim Unaeronautentraining an. Ganz wichtig.
Genau, also wie gesagt, man kann sich da ja nochmal belesen, kann sich da mit dir auch nochmal kurz schließen, denke ich mal, um da vielleicht noch ein bisschen mehr zu erfahren. Und wie hast du vorhin schon gesagt, wie hieß das, was hat Kästner gesagt, tu was und dann passiert was oder nee, wie war das?
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Dankeschön, dass du die Zeit gefunden hast und wir bleiben in Verbindung, wir hören uns, wir sehen uns. Ich wünsche dir einen schönen Abend, viel Liebe, auch in Berlin und Uwe, vielen, vielen lieben Dank. Schönen Abend noch. Ja?
Danke für die Einladung.
Jo, bis dann, ciao, ciao. Tschüss. Ja, nochmal, wie gesagt, vielen Dank an den Uwe Krüger Berlin, ist fast wie Franz Jäger Berlin. Was ich noch zeigen wollte, der neue Spleen ist draußen, der bunte Spleen aus Berlin. Heute ist Berlin-Tag irgendwie, weiß ich auch nicht. Hatte ich die Tage in der Post 6 Exemplare, vielen, vielen lieben Dank. Wahrscheinlich war das wieder die Tiana, die ich hier natürlich auch lieb grüße. Grüße natürlich auch den Max in Belgique und alle Menschen, die gegrüßt werden möchten und wollen. Und die liebe Mutti habe ich ja vorhin schon gegrüßt. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Genießt das schöne Wetter, genießt die gute Zeit, macht's euch schön. Und wie Uwe gerade schon gesagt hat, Liebe ist die Antwort gegen alles, was nicht gut ist. Und in diesem Sinne, wir hauen einfach mal Musik rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.